Wir haben in unseren Ausführungen die Wirkungen des Heiligen Geistes im Leben, in unserem Leben und im Leben der Gemeinde nun schon heute Abend den 7. Dienst und sind damit schon an der Hälfte angelangt. Und heute Abend möchte ich nur einmal über dieses Thema besonders sprechen. Wie empfängt man den Heiligen Geist? Das ist das erste große Wunder, was geschieht, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Nun habe ich seither eigentlich vorwiegend immer so gesprochen, als wenn wir alle, die wir hier sind, den Heiligen Geist schon hätten. Denn ich kann ja nicht immer sagen, für diejenigen, die ihn noch nicht haben, ist es so, für diejenigen, die ihn haben, ist es so. Aber es ist natürlich schon gut, dass wir uns einmal prüfen, ob wir diesen Heiligen Geist bekommen haben. Und deshalb ist das heute Abend auch eine besondere Stunde für die, die es vielleicht noch gar nicht so wissen. Da gab es nämlich in der Apostelgeschichte 19, als der Paulus ihnen begegnet ist, und da sagt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Da sagten sie, wir wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Nun glaube ich nicht, dass wir diese Ephesus-Jünger unter uns haben, aber es könnte doch so sein, dass der eine und der andere aus irgendeinem Grunde doch nicht so ganz sicher ist. Denn ihr Lieben, ich habe den Eindruck, so arg viel wird oft einmal in den Kreisen der Gläubigen und auch in den allgemeinen christlichen Kreisen über dieses Thema gar nicht so sehr gesprochen. Da sagt man so am liebsten alle, meine lieben Geschwister, und dann sind sie alle glücklich und froh. Ne? Und werden sie alle gleich so mit hineingenommen. Und wenn der Papst in Rom vor 3 Millionen dort spricht und sagt, alle ihr lieben Gläubigen, dann sind sie natürlich gläubig. Aber es kommt nur darauf an, was sie glauben. Ihr Lieben, die Mohammedaner sind auch gläubig. Und die Buddhisten sind auch gläubig. Es kommt nur darauf an, was sie glauben. Und deshalb ist es nicht immer selbstverständlich, dass wenn man sagt, ja, ich bin auch gläubig, dass man deshalb auch den Heiligen Geist hat. Deshalb ist das ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte dazu zuerst einmal aus dem Titusbrief, wir haben ja in diesem Lied das so schön gesungen, allen ist das Heil erschienen, preise den Herrn. Da lesen wir aus Titus 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unserem Heiland, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Und eine der ganz besonders markanten Stellen in Bezug auf die Wiedergeburt oder auf die Geburt von oben oder auf den Empfang des Heiligen Geistes, das ist immer wieder dasselbe, aus Johannes 3. Das Gespräch mit Nikodemus ist im Allgemeinen bekannt. Es ist ja auch eine zentrale Aussage, wie kann man errettet werden? Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Und Jesus antwortet und spricht, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Und dann sagt der Herr, Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Die Schrift nennt eine ganze Reihe von Aussagen über diese sogenannte Wiedergeburt. Oder wir könnten auch deutlicher sagen Neugeburt. Die Heilige spricht von einer Geburt von oben. Sie spricht im Petrusbrief von einer Geburt aus dem Samen Gottes. Und in Johannes 1, Vers 12 finden wir die Aussage, wo der Herr Jesus selber sagt, er kam in das Seinige, die Seinigen nahmen ihn nicht auf, das war das Volk Israel. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, Gottes Kinder zu heißen, die nicht aus dem Geblüt und dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ist also eine ganz entscheidende Frage, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Und den bekommt man immer in der Stunde der Wiedergeburt, der Neugeburt. Und wir haben heute Morgen ja gehört, dass diese Stunde der Wiedergeburt oder der Neugeburt damals zu Beginn der Gemeinde an Pfingsten dort im Obersaal geschah, als der Heilige Geist kam. Wir haben aber später gehört, dass auch Petrus es bei Cornelius aus den Nationen erlebt hat. Wir haben es Apostelgeschichte 19 erlebt, dass in Ephesus das so ein Übergangszustand war. Die waren nur auf die Taufe des Johannes getauft und wussten noch nichts vom Geist Gottes. Und so müssen wir uns natürlich jetzt auch fragen, wie ist die Ausgießung des Heiligen Geistes jetzt im 21. Jahrhundert, also 2000 Jahre nach Pfingsten? Und da bekommen wir auch eine sehr deutliche Antwort. Es wäre ja auch komisch, wenn dieser Heilige Geist uns da im Unklaren ließe. Denn das ist ja eine zentrale Frage. Haben wir den Heiligen Geist bekommen? Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist auch nicht sein. Es ist interessant, dass der Herr Jesus dieses Thema von der Wiedergeburt gerade dem Nikodemus, einem der frommsten Männer Israels, stellt und sagt, wenn Sie die Schrift kennen, dann wissen Sie, dass in Johannes 4 der Herr Jesus auch mit dieser Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat. Und sie war, sagen die Leute, eine Sünderin. Da würden wir sagen, ja, wenn der Herr Jesus mit dieser Sünderin über die Wiedergeburt, über das Neuwerden gesprochen hätte, dann hätten wir Verständnis, denn die hat es wirklich nötig. Oder wenn wir in Lukas 15 dieses bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nachher dann sein Geld verprasst hat und im Schweinetroh geendet hat, dass der noch einmal neu anfangen muss, das ist doch ganz klar. Aber ihr Lieben, der Herr Jesus spricht dieses Thema der Neugeburt mit dem frömmsten Mann Israels. Und wenn einer durch gute Werke und durch gutes Verhalten zum Glauben kommen könnte, dann hätte ich gesagt, dann kann es Paulus sein, dann kann es Nikodemus sein und vielleicht ganz wenige noch. Denn dieser Nikodemus war schon eine totale Ausnahme. Er gehörte ja zu den 71 im Synedrium. Das waren die bedeutendsten Leute des Volkes Israel. Das waren nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern das war auch der Führungsstab des Volkes. In Israel herrschte ja noch so etwas Theokratiebegriff. Und so war Nikodemus tatsächlich einer der ganz vornehmen, angesehenen Leute. Seine Kollegen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren die schärfsten Feinde unseres Herrn. Die wollten ihn nämlich einmal zur Tempelmauer hinunterstürzen. Und sie haben es ja auch fertiggebracht, dass er dann getötet wurde. Sie haben das Volk aufgewiegelt, dass es dann schrie, kreuzige, kreuzige ihn. Der Nikodemus macht also eine totale Ausnahme. Der Mann hatte auch drei Dinge, die außerordentlich kostbar sind und die wir uns bei unseren Zeitgenossen im Grunde genommen nur wünschen könnten. Der hatte nämlich eine Erkenntnis über Gott. Der kommt zum Herrn Jesus und sagt, ich muss einmal mit diesem Wanderprediger von Nazareth sprechen, in welcher Vollmacht er diese Werke tut. Denn das, was der Herr Jesus getan hat, das ist ja nicht im Winkel geschehen, sagt die Schrift, sondern das war ja Stadtgespräch, Ortsgespräch. Der Herr Jesus hat ja Tote auferweckt. Stellt euch vor, wenn heute einer käme und Toten auferwecken könnte, das wäre nicht nur Ortsgespräch, das wäre Weltgespräch. Und so wollte er einmal von dem Herrn Jesus wissen, in welcher Vollmacht er tut. Rabbi, ich weiß, dass die Werke, die du tust, von Gott kommen. Das war für einen jüdischen Rabbiner, dem verhassten Wanderprediger Jesus gegenüber, eine ungeheure Zuwendung. Außerdem hatte Nikodemus natürlich ein sehr gutes Schriftverständnis und dann hatte er auch eine geistliche Heimat in der Synagoge. Und deshalb müssten wir uns eigentlich wundern, dass der Herr Jesus jetzt nicht sagt, ach Nikodemus, dass du jetzt einmal zu mir kommst, wo die anderen alle so feindlich gegen mich sind und mit mir dieses Gespräch haben willst. Also Nikodemus, das ist großartig, was möchtest du denn gerne wissen? Und da hätte der Nikodemus seine Frage vorgebracht. Ich möchte wissen, aus welcher Vollmacht du dienst. Aber der Herr lässt ihn im Grunde genommen gar nicht zu Wort kommen. Der Herr sagt, Nikodemus, bevor wir über meine Vollmacht, über meinen Dienst und über alle anderen religiösen Fragen, die du vielleicht noch hast, sprechen, muss ich dir zuerst einmal etwas sagen, Nikodemus. Und Lieben, das, was der Herr Jesus dem Nikodemus jetzt sagt, das ist die aller, aber auch wirklich aller, aller wichtigste Information für das Leben jedes einzelnen Menschen. Du wirst sagen, jetzt bin ich aber mal neugierig. Das ist aber ein Wort. Ja, das ist tatsächlich so. Der Jesus sagt zum Nikodemus, Nikodemus, du musst noch einmal geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes noch nicht einmal sehen, geschweige denn hineinkommen. Nun, wenn jetzt jemand unter uns ist, der sagt also, jetzt kann ich auch nicht mitreden. Ich weiß auch nicht, wie das geschehen soll. Ist auch so geheimnisvoll. Ist ein Geheimnis des Heiligen Geistes, verstehe ich nicht. So brauchen wir gar keine Minderwertigkeitsgefühle zu bekommen. Denn wenn der Oberste der Juden, und der Herr macht ihm ja schon so ein bisschen einen Vorwurf, er sagt, Nikodemus, du bist einer der Lehrer Israels, und du weißt das nicht. Nur also, wenn es Nikodemus nicht wurde, brauchen wir, die ja nicht bei Gamaliel saßen und nicht alle möglichen wichtigen Dinge gelernt haben, vielleicht auch keine Professoren der Theologie sind, brauchen wir uns also da nicht zu schämen, wenn wir es auch nicht verstehen. Aber weil die Frage eben doch ganz entscheidend ist, es ist ja die letzte entscheidende Frage, versuche ich einmal mit möglichst einfachen Worten das so zu erklären, dass wir es alle verstehen. Denn das ist ja das Wichtige. Wenn wir es nicht verstehen, können wir uns auch nicht danach richten. Nikodemus muss also von Neuem geboren werden und nicht nur Nikodemus, sondern wir alle auch. Aus Wasser und Geist geboren werden, von oben geboren werden, aus dem göttlichen Samen geboren werden. Alle diese Ausdrücke sagen nur eines. Es muss mit dem natürlichen Menschen, und das ist ja nun eine Binsenweisheit, dass jeder natürliche Mensch eine natürliche fleischliche Geburt erlebt hat, muss noch einmal etwas erleben, eine Neugeburt. Die Bibel sagt manchmal auch eine Wiedergeburt. Wir haben alle eine fleischliche Geburt erlebt, aber Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und deshalb müssen wir alle eine geistliche Geburt erleben. Und wie geschieht das? Nun, damit wir das recht verstehen, möchte ich einmal diese Frage in drei Fragen, die ich selber stelle, versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist in drei W-Fragen. Zuerst einmal, wer muss von Neuem geboren werden? Die Frage heißt, was bedeutet das nun, von Neuem geboren werden? Und die dritte wohl entscheidende Frage, wie kann es praktisch geschehen, sodass wir das nachvollziehen können? Nun, die erste Frage kann ich eigentlich verhältnismäßig schnell beantworten. Die Bibel sagt, da ist auch nicht einer, der so geboren wurde, dass er passend ist fürs Reich Gottes. Er ist nämlich im Fleische geboren und der Jesus sagt, Fleisch ist und bleibt Fleisch. Ihr Lieben, es gibt mageres und fettes Fleisch, es gibt religiöses Fleisch, es gibt superreligiöses Fleisch, aber Fleisch ist und bleibt Fleisch. Und wisst ihr, was das Wort Gottes damit meint? Wir haben im Grunde genommen alle falsche Eltern gewählt. Es macht die Kinder keine Vorwürfe, das ist aber schon zur ganzen Zeit so. Wir stammen nämlich alle von Adam und Eva ab. Und Adam und Eva, die haben gesündigt. Und es sagt die Bibel, dass sich das wie ein roter Faden durchzieht. Diese adamitische Natur ist die Natur des sündigen Fleisches. Lieben, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir den Begriff der Erbsünde annehmen oder nicht, spielt ja da gar keine entscheidende Rolle. Gott sagt auf jeden Fall, ich kenne sie alle ohne jede Ausnahme. Da ist nicht einer, der Gutes tue. Da ist nicht einer, der mich verherrlicht. Da ist auch nicht einer ohne Sünde. Sie haben alle gesündigt. Und deshalb sind sie nicht in der Lebenslinie, sondern in der Todeslinie Adams. Und die Todeslinie Adams heißt Sünde, Gericht, Tod. Wie sie in Adam alle sterben. Wenn Sie sich dann näher interessieren, dann lesen Sie einmal genauer Römer 5 nach. Dort schreibt der Apostel Paulus diese wunderbare Belehrung. Der Typus Jesus Christus, als der da das Leben gebracht hat, und der Antitypus, der erste Mensch, der Adam. Jesus Christus, der zweite Mensch, der vollkommene Mensch, er hat eine neue Linie. Deshalb konnten wir in Kolosser 1, Vers 18 kürzlich noch hören, er ist der Anfang. Er ist der Anfang einer neuen Menschheit und diese Menschheitslinie löst jetzt diese Verderbenslinie Adams ab durch Jesus Christus, den zweiten Adam, den vollkommenen Menschen, und alle, die nur in ihm wiedergeboren werden, gehören zu dieser neuen Menschheit, zu der Gotteskindschaft und kommen hinein ins Reiche Gottes. Also ohne Rücksicht auf natürliche Geburt müssen wir alle, ob wir religiös, fromm, christlich waren oder nicht, alle müssen wir das erleben. Und zwar ohne jede Ausnahme. Ob wir nun irgendwelchen Posten in der Kirche oder in der Gemeinde oder irgendwas gehabt hätten, alle müssen neu geboren werden, sonst können sie nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Was bedeutet das nun aber, von Neuem geboren werden? Nun, der Nikodemus, der kam schwer ins Schleudern. Er war doch der Oberste der Lehrer. Und jetzt sagt er, ja Herr, aber so kann es doch nicht sein, dass ich noch einmal in den Schoß meiner Mutter hineingehe. War eine Verlegenheitslösung. So meinst der Herr ja auch nicht. Eine Wiederholung der geistlichen Geburt hätte nämlich überhaupt nichts gebracht. Das wäre genau wieder so. Fleisch ist und bleibt Fleisch. Deshalb muss hier etwas Neues geschehen. Sehen Sie, dieses Neue geschieht immer nur dann, wenn Jesus Christus uns seinen Heiligen Geist schenken kann. Und das ist das Neue. Das Fleisch kann noch sich so anstrengen. Durch Werke kann keiner gerecht werden. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, gerechtfertigt werde, nicht durch des Gesetzes Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Gott musste etwas ganz Neues machen. Eben Gott ist zwar allwissend, er ist auch allmächtig, bei ihm ist nichts unmöglich. Aber nach seinen Liebesgedanken war es unmöglich, aus dem alten sündigen Fleisch einen anderen Menschen zu schaffen. Und deshalb hat Gott einen anderen Weg eingeschlagen. Er sagt, dieser alte sündige Mensch, der muss sterben. Und das hat sich vollzogen. Was kann Paulus sagen? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein altes Ich, mein sündiger, alter, fleischlicher Paulus, Saulus war er ja damals, der ist mit Christus gekreuzigt. Er ist mit Christus gestorben. Er ist mit Christus auch in der Taufe begraben. Und jetzt kommt das Neue. Und wenn der alte Mensch mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben ist, dann setzt Gott ein, indem er sagt, so, jetzt ist die Bahn frei. Jetzt werde ich meinen Geist in ihn geben. Und dann steht er auf, wird er mit Christus lebendig gemacht. Dann wird er mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Und dann ist er ein Kind Gottes. Wir wollen einmal nachschauen, was der Apostel Paulus an die Galater in der Hinsicht schreibt. Da gibt er nämlich ganz genaue Auskunft darüber in Galater 4. Wir kennen diesen Vers Galater 4 sehr schön, da fängt es ja an. Als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter dem Gesetz war, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn auch Erbe durch Gott. Seht ihr, das ist das Neue, das ist die Wiedergeburt. Gott will aus dem sündigen alten Menschen den neuen Menschen schaffen. Und so sagt der Apostel Paulus, das Wunder ist geschehen. 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Luther übersetzt eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist jetzt das Geschenk Gottes. Alles ist neu geworden, sagt das Wort. Und das geschieht eben in der Wiedergeburt. Da tut Gott das Wunder. Ihr Lieben, dass wir mal ganz sehen, wir sollen das ganz nüchtern betrachten. Das, was ich jetzt sage, das ist die Meinung des ewigen und lebendigen Heiligen Gottes. Das ist jetzt die Stellung, in der er den Menschen, der das die Voraussetzung geschaffen hat, dass er den annimmt. Das sage ich noch einmal. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Die Stellung, die Gott uns gibt, als Söhne Gottes, als Kinder Gottes, als solche, die jetzt den Heiligen Geist in sich empfangen haben. Wenn wir uns bekehren, wie die Schrift sagt, dann ist nicht so, dass nun schlagartig nach außen hin alles anders ist. Das, was ich immer wieder mal erleben kann, das ist, dass Menschen manchmal zu Tode betrübt in die Aussprache kamen, in die Seelsorge, weil ihnen die Sünde und die Schuld so mächtig gedrückt hat, dass sie fast geweint haben. Und als wir von den Knien aufstanden und sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, da merkte man, da war etwas Neues. Da strahlten sie voller Freude. und wussten, jetzt habe ich es angenommen. Es war ein Geschenk, was Gott ihnen geboten hat. Sie haben es im Glauben angenommen. Lieben, deshalb haben sich die Haare nicht gleich geändert. Und wenn er ein bisschen schlampig angezogen war, haben sich auch die äußeren Dinge nicht so schnell geändert. Aber innerlich hat sich etwas geändert. Seht ihr, und das bringt der Herr Jesus zum Ausdruck, wenn er in Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und seine Herzenstüre öffnet, so werde ich zu ihm eingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wie meint denn das der Herr? Lieben, wir können nur eines tun. Und das sollen wir allerdings, und das müssen wir allerdings tun. Wir müssen unsere Herzenstüre ihm öffnen, damit er eingehen kann. Ein Maler hat einmal ein wunderbares Bild gemalt, eine große Türe, aber da hat er den Türgriff vergessen. Und da sagten die Besucher alle, da gehört doch ein Türgriff hin, jede Türe hat doch einen Türgriff. Da sagt der Maler, nein, Offenbar Vers 3, Vers 20, das ist eine Herzenstüre. Und diese Herzenstüre hat von außen keinen Griff, da kommt nämlich keiner und darf nicht kommen und die mit Gewalt aufreißen. Auch Gott tut das nicht. Lieben, Gott ist ein vollkommener, heiliger Gott. Aber Gott hat sich gewisse Dinge vorbehalten. Er manipuliert zum Beispiel grundsätzlich nicht. Gott verspricht auch nicht, was er nachher später nicht mehr hält. Das gibt's auch nicht. Gott lügt nicht. Nur eines tut Gott nicht. Er zwingt den alten Menschen nicht, dass er seine Herzenstüre auftue, damit er hineingehen kann. Und deshalb ist errettet werden immer eine freiwillige Willensentscheidung des Menschen. Der Mensch, der Sünder, in Sünden geborene, entscheidet, wo er die Ewigkeit zubringen will. Und da gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder im Reiche Gottes, dann hat man die Herrlichkeit, das ewige Leben in Jesus Christus, oder in der ewigen Verdammnis. Einen neutralen Weg gibt es nicht. Und wenn die Menschen heute so gerne Bücher und Filme drehen, von wegen Jenseits von Gut und Böse, wenn sie sich auch gewissermaßen als neutrale Macht dahinstellen, das ist alles Betrug. Entweder man steht auf der Seite Jesu Christi, dann ist man Bürger des Himmels, oder man bleibt das, was man ist, ein verlorener Sünder, dann ist man ein Kind des Zorns und geht verloren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und da Gott wusste, dass wir uns nicht anstrengen und verbessern können, kann keiner sich aus dem Sumpf selber herausziehen. Und wenn das da Münchhausen konnte, ihr Lieben, dann wissen wir ja, dass es ein ganz gewaltiger Lügner war. Und das macht ihn ja so berühmt, dass er so knüppeldick gelogen hat, dass jeder merkt, das, was er da sagt, das stimmt nicht. Keiner kann sich am Schopf, ich schon gar nicht, aus dem Haar herausziehen. Also, glauben wir doch nicht dem Lügner, der sagt, du kannst durch gute Werke das tun. Nein, sagt Gott, wenn das so einfach wäre, dann würden wir das ja gerne tun. Nein, wir müssen wiedergeboren werden, wir müssen aus dem Geiste Gottes geboren werden, wir müssen errettet werden, von Neuem geboren. Und das geschieht immer im Wunder der Wiedergeburt. Und dazu sind folgende Voraussetzungen notwendig. Die Wiedergeburt hat eine menschliche Seite, wie jede Medaille auch, und eine göttliche Seite. Die menschliche Seite ist die, dass wir ehrlich werden. Das Einzige, was Gott von uns verlangen kann, das ist einmal, dass wir aufhören, Theater zu spielen und uns für Wunder wie fromm und gut halten, sondern dass wir einmal erkennen, in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Und das Erste, was Gott haben will, das ist die Tatsache, er will haben, dass wir erkennen, Gott hat Recht, wenn er behauptet, da ist nicht einer, der wirklich Gutes tue. Also fängt Errettung an in der ehrlichen Erkenntnis, jawohl Gott, ich gebe dir recht, ich bin ein verlorener Sünder. Ebenso hat es beim verlorenen Sohn übrigens angefangen. Am Schweinetrog kam er zu der Einsicht, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und nun nehmen Sie sich bitte den verlorenen Sohn einmal zum ganz großen Vorbild. Der hat nämlich nicht nur das in seinem Herzen beschlossen, sondern der hat es auch ausgeführt. Er ging zu seinem Vater, hat das gesagt, Vater, ich habe gesündigt. Und dann erlebt er das Größte, was es überhaupt geben kann. Der Vater, der hört gar nicht mehr auf alle anderen Dinge, die er auch noch erzählen will, sondern der Vater nimmt ihn in den Arm und gibt ihm den Kuss der Vergebung. Und dann geht Schlag auf Schlag, zieht ihm die alten Kleider aus und zieht ihm das neue Kleid an. Gebt ihm den Ring der Sohnschaft, gebt ihm Sandalen als freier Mann. Und dann schlachtet das Kalb, denn mein Sohn war tot